Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wenn man ein Champion sein will, darf man sich durch nichts Negatives von außen beeinflussen lassen. Wenn ich mich vor einem Wettkampf mit einem Mädchen emotional einlasse, kann das negative Auswirkungen auf meinen seelischen Zustand haben. Ich muss davor also alle Emotionen kappen. Das gilt für alles.
I have to cut my emotions off and be kind of cold in a way when before competition. And so that's what you do then with the rest of the things. If somebody steals my car.
Wenn mir zum Beispiel jemand mein Auto klaut, dann muss mich das kalt lassen. Ich darf mich damit nicht abgeben. Ich lasse meine Sekretärin die Versicherungsgesellschaft anrufen und lache darüber. Das habe ich mir antrainiert. Ich lasse nichts an mich heran.
I trained myself for that, to be totally cold and not have the things go into my mind. And it wasn't a way of saying.
Schlimm war, als mein Vater starb und meine Mutter anrief und sagte, dein Papa ist tot. Das war 2 Monate vor einem Wettkampf.
Your dad died. And this was exactly 2 months before a contest. She said, you come.
Sie fragte, ob ich zur Beerdigung komme. Und ich sagte, nein, dafür ist es zu spät. Er ist tot, ich kann nichts für ihn tun. Es tut mir leid, aber ich komme nicht.
I'm sorry, I can't come, you know. And I didn't explain to her.
Den wahren Grund hat sie nie erfahren. Wie will man auch einer Mutter erklären, die eben ihren Mann verloren hat, auf was für einem Trip man gerade ist? Ich habe mich damit nicht belastet.
I didn't bother with it. And that
das wiederum führte zu einem Riesenkonflikt mit meiner Freundin. Sie sah mich an und sagte, dich belastet nicht, dass dein Vater gestorben ist? Das Thema war für mich damit durch.
I mean, you know, your father died and I could never talk about it again.
Es gibt in der Bibel eine Stelle, die finde ich immer extrem krass. Und zwar ist da jemand, der sich Jesus anschließen möchte und sagt, Jesus, ich will dein Jünger werden. Jesus sagt, alles klar. Komm mit, folge mir nach. Dann sagt er, es gibt ein Problem, lass mich erst noch meinen Vater begraben. Und Jesus sagt was ganz Hartes, er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Und als ich den gehört habe, dachte ich, ich dachte immer, Jesus ist hart. Aber wenn jemand solche Gedanken hat, um einem Wettkampf nachzufolgen, dann war das von Jesus vielleicht gar nicht so krass, oder? Das ist nur so ein Quergedanke, den musste ich loswerden, weil ich finde das echt, echt hammerhart. Fokus kommt aus dem Lateinischen von Feuerstätte und Brennpunkt. Und hier ist wirklich einer, oder? Der brennt für das, was er tut. Der ist total fokussiert, der blendet alles aus. Ich wünschte, ich könnte das öfter auch, so richtig knallhart hier alles aus und dann ran zum Ziel. Obwohl ich es andererseits irgendwie, finde ich es auch ein bisschen gruselig, was er da so von sich gibt. Aber hier, okay, 8-mal, Mr. Olympia, liebe Güte, der Erfolg gibt ihm wohl recht. Die Schauspielkarriere, auch wenn die Tiefe der Filme relativ schnell auszuloten ist, sind legendär. Wer kennt ein paar Zitate vom Arne? 2 Stück, 2 legendäre Zitate, die jeder kennt, auch die Frauen. Hasta la vista, Baby! Genau. Und das andere? Männer, I'll be back, oder? Ja, das kennt doch jeder, oder? Na gut, also ich auch, obwohl das echt nicht so meine Filme sind, aber ja, I'll be back ist legendär. Hm? Dann wird der Kerl auch noch Gouverneur im wirklichen politischen Leben, ein Österreicher in Amerika, ja, glaube ich's denn. Jo, ein fokussierter Mensch, der denkt sich die Dinge, die er erreichen will, so lange und intensiv durch, sagt sie sich so lange in sich, wer weiß, ob er sie sich auch laut vorsagt, bis sie ihm real erscheinen und ab geht die Post. Und ich glaube auch die unzähligen Motivationstrainer, die wie Pilze aus dem Boden schießen und Achtung, viele davon sind wirklich giftig, bedienen sich genau der gleichen Methoden. Einer der berühmtesten Motivationstrainer, der leider etwas untermotiviert war, als es um Steuern zahlen ging und deswegen ein paar Jahre hinter Gittern verbracht hat, bedient sich auch verschiedener esoterischer Methoden und Weisheiten. Aber er sagt auch, er nimmt auch die Bibel dazu. Da hat er gar keinen Schmerz mit, weil in der Bibel Wahrheit steht. Sachen gibt's. Allerdings fallen die ja dann eher auch von der anderen Seite vom Pferd. Und schulen ihre Jünger ja so dann in die Richtung, du musst deine Power auf deine ganzen inneren Wünsche setzen, deine ganzen Gedanken. Und du kannst es und du schaffst es. Ja, und du musst an dich glauben. Ja. Das könnte zum Problem werden, wenn man mit so einer Art an Gott vorbei will. Dann wird es zur Zielverfehlung. Und die Bibel sagt zur Zielverfehlung Sünde. Also ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, aber es ist einfach neben der Spur und führt eben nicht zum Ziel. Und die vielen zerbrochenen Menschen, die übrig bleiben und sich als Versager fühlen, wenn es nicht funktioniert und weitere teure Kurse buchen, damit sie vielleicht doch noch den Anschluss an die Erfolgreichen kriegen. Ja, bisschen schwierig. Vor einigen Jahren hat Martin Luther zu diesem Thema auch was gewusst. Du bist heute das, was du gestern gedacht hast. Du bist heute das, was du gestern gedacht hast. Denk mal drüber nach. Mensch, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Gedanken ich am Tag denke, die eigentlich auf den Schrott gehören. Weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so. Es sind wirklich viele, viele Gedanken, die irgendwo denken, hä? Soll das denn? Ich habe noch eine entliehene Statistik vom Leo Bigger, der hat sie rausgesucht. Muss ich schon nicht machen. Danke, Leo. Wir denken ungefähr 20.000 bis 60.000 Gedanken am Tag. Und wenn jemand von euch weiß, wie man sowas misst, sage er mir es bitte nachher. Aber gut. Von diesen 20.000 bis 60.000 Gedanken sollen 72% unbedeutende Gedanken sein. 25% davon sind destruktive, also zerstörerische Gedanken, entweder dich zerstörend oder dann andere. 25%. Und 3% auferbauende Gedanken. Also vielleicht so Gedanken wie, oh, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Katze, meinen Hund, meinen Vogel, das Wetter ist schön. 3%, that's it. So viele Gedanken, die mich nicht weiterbringen. Der eine oder andere könnte auch sagen, ja, guck doch mal in den Spiegel, du bist blond, ist ja kein Wunder. Aber es ist wirklich so, dass ich mich manchmal über mich selber wundern muss, was für Gedanken überhaupt in mir drin sind. Also Gedanken, wo mir niemals einfallen würde, dass ich die laut aussprechen würde oder gar öffentlich machen. Und das sind dann oft auch Gedanken, die passen leider überhaupt nicht in mein gewünschtes Leben, in der Nachfolge von Jesus. Nein, wirklich nicht. Aber woher kommt das? Dass da sowas im Kopf rumschwirrt, was ich da gar nicht haben will. Erstens glaube ich, unsere Gedanken werden geprägt. Von den Eltern, ganz klar, so von Anfang an. Von den Freunden, von der Schule, von Lehrern, vom Arbeitskollegen, von den Medien. Und glaube nicht einer, der hier sitzt, dass er gefeit ist vor Beeinflussung von Fernsehen oder Werbung oder sonst irgendwas. Alle kriegen sie uns an den... Entschuldigung. Wir sind nicht gefeit vor dieser medialen Beeinflussung und von dieser Prägung und von der Philosophie, immer wieder gern zitiert, der Humanismus, den wir so gerne denken und leben, der uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo man manchmal auch gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt. Stimmt das mit dem überein, was die Bibel sagt? Weil wir sind so erzogen worden, auch von der Schule und die Griechen und überhaupt. Der Mensch ist gut. Und das ist gut so. Das ist jetzt aber so ganz im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Obwohl es eigentlich hübscher ist zu glauben. So in jedem ist was Gutes und was Schlechtes. Und eigentlich überwiegt das Gute. Man muss es nur recht herausarbeiten. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist überhaupt nicht gut. Eben gar nicht. Und gut ist nur einer. Und das ist Gott. Und es gibt genug Menschen, die vielleicht wie ihr, wie ich, Sätze glauben oder geglaubt haben, die andere schon über uns gesagt haben. Du bist viel zu dick. Du bist viel zu dünn. Du musst mal was essen, da kommt was an die Nase. Ja. Du bist viel zu doof. Ich weiß nicht, ob ihr so ähnliche Sätze für euch schon mal eingeschnieft habt. Und dann haben sie Raum gekriegt, dann habt ihr es geglaubt. Und dann ging es euch schlecht. Das prägt unsere Gedanken und hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unser eigenes Denken und auf das, was wir nachher tun, dummerweise. Ganz dumm. Zweitens denke ich, dass wer lange über bestimmte Dinge nachdenkt, sie früher oder später auch tun wird. Ich gebe euch ein Beispiel, weil ich eine Frau bin und keinen viertürigen Kleiderschrank habe. Ich bin ein bisschen neidisch, Andi, ich gebe es zu. Also, bei mir ist es so, ich denke darüber nach, ob ich dieses Kleid oder diese Schuhe, also ich mag gerne Schuhe, ob ich die haben sollte, so ein bestimmtes Paar. Und während ich länger daran denke, weiß ich eigentlich schon, dass ich sie mir besorgen werde. Und während die eine Hälfte noch mit Gegenargumentieren beschäftigt ist in meinem Gedankengut, ja, argumentiert die andere schon, wie ich das rechtfertigen kann, warum das jetzt gut ist und warum ich sie unbedingt brauche. Der Ausgang ist eigentlich schon klar. Je länger ich mich damit beschäftige, desto klarer ist eigentlich schon, die Schuhe wandern in meinen Schrank, ob ich sie nun brauche oder nicht. Ich weiß nicht, ob Männer auch so drauf sind. Keine Ahnung. Sind Männer auch so drauf? So. Nee. Ja, das war die gewünschte Antwort. Vielen Dank. Außer vielleicht der Andi mit seinem viertürigen Kleid. Nein, ich reite jetzt nicht mehr drauf rum. Okay, irgendwie ist das ein bisschen schizophren, oder? Ich denke was, weiß aber eigentlich schon, was ich tun werde. Die Frage ist natürlich, kann man das irgendwie unterbrechen? Und ich habe tatsächlich Folgendes festgestellt. Ich habe ein kleines Experiment gemacht, aber nur ein ganz kleines. Und ich habe auch Hilfe dabei bekommen, in Form eines vierbeinigen, schwanzwedelnden Knopfauges. Der Hund, der seit 3 Monaten bei uns weilt, der hat mir ein wenig geholfen, mich da zu fokussieren, denn ich muss nach der Arbeit ganz schnell nach Hause, weil dann ist er schon 5 Stunden allein und muss dringend raus. Und bevor dem die Blase platzt und ich möchte nicht dran schuld sein, gehe ich ganz schnell. Und die ersten 2,5 Monate war das so, dass ich wirklich, habe wirklich das alles dran gesetzt und Verkehrsüberschreitungen in Kauf genommen, damit ich wirklich Punkt um 0:30 dann zu Hause war. Und ja, inzwischen ist der Hund gechillter und ich habe so einen kleinen Zeitpuffer. So, ich denke so 10 Minuten mehr oder weniger, das macht dem nichts aus, der kann das gut aushalten inzwischen. Und dann auf dem Weg von der Arbeit bis nach Hause ist der Schuhladen großer, tolle Schuhe. Da muss ich nur links ranfahren, 10 Minuten. Also ich bin da sehr fokussiert und kann ganz schnell mal eben zack, 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 zack gucken, scannen, die sind cool, anziehen. 10 Minuten ist knapp, 1/4 Stunde würde ich schaffen. Und je länger ich mich mit diesem Gedanken beschäftige, desto näher rückt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es irgendwann machen werde und denke, ah ja gut, die 10 Minuten, die kann der Hund aushalten. Bisher habe ich es tatsächlich geschafft und mir dieses Stoppschild gesetzt und habe dann diesen Schuhladen links liegen gelassen und fokussiert auf Linus, Hund muss raus. Ich war erfolgreich, also vor ein paar Tagen war es ganz knapp. Ich hatte schon den Blinker gesetzt, ohne Witz. Ich hatte schon gedacht, nein, Linus, und habe mich wieder konzentriert auf was jetzt wirklich wichtig ist, nämlich dass das arme Kerlchen das Bein heben kann und die Schuhe Schuhe sein lassen. Ich finde, das ist einen Applaus wert. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, ich kenne das auch noch auf anderen Ebenen. Wenn ich mich zum Beispiel über meinen Mann geärgert habe, der eine oder andere ärgert sich vielleicht über seine Frau, ich ärgere mich über meinen Mann. Und dann geht man abends ins Bett und hat es irgendwie nicht so ganz hingekriegt, dass man sich entärgert hat. Und dann steht man am nächsten Morgen auf, dann ist man schon im Geschäft. Und ich stehe auf und dann putze ich meine Zähne. Ich bin überhaupt noch gar nicht wach früh morgens. So. Mein Leib ist auf, aber der Rest ist... Aber glaubt ihr, was passiert? Ich putze so die Zähne, guck nicht so arg in den Spiegel, das macht morgens noch nicht so viel Sinn. Und da kommen sie angekrochen, diese Gedanken. Das kann er doch nicht machen. Wieso hat er denn gestern nicht eingelenkt? Da reden wir heute Abend aber nochmal drüber. So kann das nicht weitergehen. Blubber, blubber, bla bla, blub, blub, blub. Ich kann wirklich noch kaum denken und schon blubbert's im Hirn. Aber nichts Schönes, sondern ganz blöde Sachen. Kaum wach, plätschert es so vor sich hin. Bis ich es dann registriere, da habe ich aber schon einige blöde Gedanken gedacht. Warum? Ich bin plötzlich echt schlecht gelaunt, kaum auf und habe miese Laune und merke, da haben wir aber eine Party gefeiert, eine Gedankenparty. Am frühen Morgen, vielleicht bin ich die Einzige, der das so passiert, aber ja, dann dürft ihr dran teilhaben, was da so in mir los ist. Niemand wird ein großartiges Leben leben, wenn er lausige Gedanken zulässt. Niemand wird ein großartiges Leben leben, wenn er lausige Gedanken zulässt. Ja, aber könnte man ja sagen, ja, aber es denkt sich doch von alleine. Also ich zum Beispiel habe schon versucht, nichts zu denken, das kann ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Frau bin, aber ich kann nicht nichts denken. Also es denkt sich doch von selbst. Ich möchte euch noch eine kleine Story erzählen, die auch mit dem Hund zusammenhängt. Ich wusste, er spielt eine Rolle in meinem Leben. In der Vorbereitung zu dieser Predigt, dann denkt man ja auch viele Gedanken und denkt, ja, und dann ist es doch, dann muss man es halt einfach nur so machen und wenn das so ist, dann muss man halt dann so denken. Und Gott ist so nett, der weiß, wie er mich packt und der weiß auch, dass er nicht möchte, dass man irgendwelche Sachen erzählt, die man selber nicht mal im Ansatz so gespürt hat und das bewusst erlebt hat. So, ich gehe mit dem kleinen Linus spazieren. Klein Linus hat furchtbar viel Angst, andere Hunde, andere Menschen sind noch leider überhaupt nicht sein Ding. Das ist nicht so einfach. So, wir lieben es, alleine in die Pampa zu gehen und wenn uns keiner begegnet, sind wir beide sehr glücklich. Nun, in der Mitte der Woche begegnete uns aber jemand, der hatte zwei, also mein Linchen ist so groß, so 35 Zentimeter hoch. Ne? Und der Mensch und seine zwei Hunde, die waren also, der Mensch war so und die Hunde waren auf jeden Fall größer als Linus. Und mein Hund ist angeleint aus bekannten Gründen. Die Hunde waren nicht angeleint, das ist schlecht für uns, denn dann kommen die wahrscheinlich angerannt und ganz, ganz schwierige Situation. Da dachte ich, gut, hältst du an, wartest einen Moment, der sieht ja, ich habe so eine fette Leine, damit man sieht, der Hund ist angeleint. Und die Hunde haben uns gesehen, der Mann nicht und pff, es kam, wie es kommen musste. Sie rennen auf uns zu und bemächtigen sich des Hinter- und Vorderteils meines kleinen Hundes, der natürlich am liebsten im Erdboden versunken wäre und es war echt blöd. Ich habe versucht, den Vorderen wegzukriegen, ja, so, weg, weg, aus, da, da kam aber schon der andere da hinten, ja, und ich habe den Hund und es war also nicht schön. Und er, der liebe Mensch, hat sich das Spektakel angeguckt, wahrscheinlich dachte, was ist das für eine hysterische Alte, die hat ja ein Rad ab, das hat er mir übrigens hinterher auch gesagt. Es war wirklich nicht so toll, weil ich hatte den Hund irgendwie gerade auf so einer Psycho-Ebene, wo es irgendwie schön war, aber diese Momente sind dann wieder Rückschritte für 3-4 Tage. So, war nicht so toll. Und nachdem wir dann irgendwie doch an ihm vorbeikamen, ohne dass uns die Hunde gebissen haben oder so, und ja, musste ich mir dann noch üble Schimpftiraden anhören. Dachte ich, ich verstehe es gar nicht, ich bin doch das Opfer, was ist denn hier los? Ja, er hat das anders gesehen, wie auch immer. Es war nicht schön. Und dann mit wackeligen Knien, ich habe mich ein bisschen weniger schnell beruhigt wie der Hund, lief ich dann so meiner Wege nach Hause und nach dem ersten Schock, wo man nicht ganz so viel denkt wie sonst, sondern nur, scheiße, gerade noch mal gut gegangen, ja, das sind auch nicht so gehaltvolle Gedanken, aber so ist das nun. Dann geht's los. Was bildet der sich ein? Was glaubt der, wer er ist? Da hätte ja sonst was passiert. Kann er seine Hunde nicht an die Leine nehmen? Boah, was da abgeht im Kopf, Leute, ich sag's euch. Ich war so sauer. Ich war so wütend. Ich hätte ihn in der Luft zerrissen, wenn er mir nochmal begegnet wäre, hätte ich die Kraft gehabt. Ich war so wütend. Und so ein asoziales Verhalten. Und ihr merkt, der Gedanke daran macht mich noch etwas wüst. Das Coole war, dass ich nach na, so anderthalb Tagen registriert habe, was das sollte. Also, ich lächelte ein wenig und schaute so nach oben und dachte, Gott, der war doch von dir zugelassen, oder? Es war mega, was in meinem Kopf abging. Mega. Und ich war doch gerade in der Predigtvorbereitung. Ja, wenn du solche Gedanken hast, dann musst du halt einfach. Es hat mich wirklich viel Zeit gekostet und viel Fokussierung, diese Gedankengeschichten auf die Reihe zu kriegen. Erzähl später noch mal ein bisschen mehr. Drittens, Gott ist es wichtig, was wir denken. Denn er weiß, und uns sollte das auch wirklich super klar sein, dass unsere Gedanken hart umkämpft sind. Richtig mega krass umkämpft. Der Teufel hat berechtigtes Interesse an unseren Gedanken. Denn wenn wir denken, wird es irgendwann zur Tat. Das ist doch spannend, oder? Das ist nur das richtige Denken oder in dem Fall das Falsche. Dann können wir mal sehen, was hier abgeht und er mischt uns auf. In Epheser 6, Vers 11 steht, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Hinterhältig steht da. Hinterhalt. Das heißt, da wartet jemand auf den richtigen Zeitpunkt und BÄM! Schlägt dazu. So terrormäßig. Das war übrigens das einzige BÄM, es kommt keins mehr. Eine Qualität, die der Teufel hat, offensichtlich, ist Geduld. Er wartet auf den richtigen Zeitpunkt, er durchschaut meine Schwächen und dann geht's los. 30 Jahre lang hat er Jesu Leben gecheckt und beobachtet und dann kam seine Zeit. Jesus war in der Wüste und 40 Tage ohne Nahrung und er hatte richtig üblen Hunger. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal 40 Tage ohne Essen irgendwie das ausprobiert habt, also ich auch nicht, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Aber das muss ziemlich übel sein. Ich glaube, man hat großen, großen Hunger. Und in diese Situation kommt der Teufel nicht früher und sagt, Jesus, hast du Hunger? Du, guck mal, da liegen Steine. Du bist doch der Sohn Gottes. Du kannst doch sagen zu diesen Steinen, werde zu Brot. Und du kannst dieses Bedürfnis sofort stillen. Ist das hinterhältig? Er guckt die schwächste Stelle und Jesus hat es aber Gott sei Dank durchschaut, Gott sei Dank, und hat anders reagiert, als der Teufel das erwartet hat. Bei Eva und Adam kam er leider ganz gut an mit dieser Art von Hinterhältigkeit. Und interessanterweise hat er nicht irgendeine Gefühlsduselei an Eva hingequatscht, sondern auf ihren Verstand abgezielt. Sollte Gott gesagt haben, Eva? Denk mal nochmal drüber nach. Mensch, Eva, enthält Gott dir nicht was vor? Denk nochmal nach. Und Eva so, ja, also, wenn ich länger drüber nachdenke, enthält er mir was vor? Uah. Eva, tu es nicht. Denk nicht länger drüber nach über diese Lügen. Zu spät. Das Muster ist ziemlich ätzend. Nicht alles auf einmal wird uns so portionsweise eingegeben, hören wir, machen wir die Tür auf, sondern langsam, schön abgekocht. Und das Problem ist, wenn ich Wahrheit nicht von Lüge unterscheiden kann, dann bin ich ein gefundenes Fressen. Denn keiner wird plötzlich zum Alkoholiker. Keiner wird plötzlich depressiv. Keiner wird plötzlich zum Ehebrecher. Ich selbst öffne die Tür für solche Gedanken in meinem Hirn, hänge ihnen nach, stelle sie mir vor, denk nochmal drum rum, baue sie nochmal aus, mach sie nochmal schön und schwupps! Habe ich sie in Wahrheit verwandelt und früher oder später in die Tat. Simple, but very effectful. Und wenn wir jetzt denken, wir könnten diese ganze Chose auf den Teufel schieben, dann sind wir ganz schön auf dem Holzweg. Denn Gott will, dass wir Verantwortung für unseren inneren Menschen übernehmen, für unsere Seele. Und Gott hat uns auch dafür einiges zur Verfügung gestellt. Der sagt ja nicht einfach, ja, mach mal. Nehmen wir nochmal diesen etwas, nennen wir ihn charakterlich etwas schwierigen Menschen, dem ich da begegnet bin, dem es völlig wurscht war, welche Not ich hatte. Nennen wir ihn Horst, der mir auf meinem Hundespaziergang begegnet ist. Ich versichere euch, die Versuchung war 2-3 Tage sehr, sehr groß. Ihm beim nächsten Treffen, und fast habe ich es mir gewünscht, einerseits ja, andererseits dachte ich, oh nein, hoffentlich sehe ich den nicht wieder, mit ebenso wüsten Worten, inklusive meines Todesblicks. Und ich kann böse gucken. Ihm dementsprechend eins reinzudrücken. Ihn nach Strich und Faden fertig zu machen, zur Not noch mit meinem Pfefferspray zu drohen. Wenn was ist, nächste Mal. Ja, lacht nicht. Mittel gäbe es genug. Ideen habe ich auch genug, so ist es nicht. Und erstaunlicherweise bin ich bei sowas sehr fokussiert. Da kann ich mich dranhängen, da bin ich konzentriert und ehe sich vergeht die Zeit, ja, denke ich, boah, ich bin ja immer noch dran zu überlegen, wie mache ich den fertig, den Typ. Aber ich will so gerne in Jesu Fußstapfen laufen. Ich möchte so gerne meinem Vater im Himmel Freude machen. Und deswegen versuche ich seit dieser Begegnung, dann, wo ich dann gecheckt habe, was da so in mir abgeht, ich versuche eine andere Taktik. Ich durchdenke unser nächstes, vielleicht nie stattfindendes, aber egal, Zusammentreffen. Und ich nehme mir vor, so innen drin, Ich werde ihn nicht mit meinem Todesblick anschauen. Außerdem, ich werde ihn beim nächsten Mal segnen. Und ich werde ihm beim nächsten Mal freundlich begegnen. Und wenn er wieder ausfällig werden sollte, werde ich beim nächsten Mal darauf nichts erwidern. Und am Ende der Woche jetzt bin ich so weit, dass ich es geschafft habe, für ihn zu beten, dass er Jesus kennenlernt. Und wenn jemand hier sitzt, der denkt, na gut, das erwarte ich von dir auch nicht anders, du stehst ja schließlich hier oben und hältst uns die Predigt, dann muss ich sagen, sorry, ich bin nur ein Mensch und ich gebe mir große Mühe, ich gebe mein Bestes. Und trotzdem passiert sowas in meinem Kopf und in meinem Herz. Ich kann das auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Was weiß ich, wenn du Schwierigkeiten hast mit Zusammentun und Lästern, dann nimm dir vor und sag es, ich werde beim nächsten Mal nicht mitlästern. Ganz praktisch. Ich werde beim nächsten Mal der Versuchung widerstehen. Ich werde beim nächsten Mal nicht an der Spielothek halten. Ich werde beim nächsten Mal keinen Kasten Bier auf einmal saufen. Ja, was weiß ich denn? Könnt ihr selber einsetzen, was eure Schwachstellen sind. Und bombardiert doch mal eure Seele mit solchen Sätzen. Es ist wirklich mehrere Versuche wert. Ich habe es am eigenen Leib die ganze Woche erproben dürfen. Und bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich bin ja jetzt, ne, Status habe ich euch gerade erzählt, ob ich mich jetzt vor der nächsten Begegnung, falls ich ihn wiedersehe, fürchten soll oder ob ich mich eigentlich darauf freuen soll. Sag, ist das eine nächste Übungsgelegenheit? Das ist cool. Weiß nur nicht so genau. Wenn ich mir aber solche Gedanken ins Hirn aufnehme, ich werde beim nächsten Mal nicht, wie so ein innerliches Tonband spreche ich es auf, dann wird es mir wahrscheinlich leichter fallen, die richtigen Entscheidungen und Worte zu finden. Ich will nämlich nicht mehr abwarten, bis die Situation schwierig wird und ich dann wieder, wie beim ersten Mal, absolut meinen Gefühlen ausgeliefert bin, so richtig. Und da war eine Menge davon wirklich nicht positiv, das habe ich euch vorhin ja schon ausgemalt. Ich entschließe mich im Vorfeld, wie ich mich verhalten werde. Ich fasse vorher klare Gedanken. In Römer 12, Vers 2 steht noch was Tolles. Da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hier geht es um Veränderung der Denkweise. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf nachher, von jetzt auf nachher. Das ist was, was länger dauert. Und es reicht auch nicht, wenn man einmal einen guten Gedanken hat. Der hat sich schnell verbraucht. Ich habe es schon einmal geschafft zu sagen, ach Mensch, armer Kerl, warum bist du so grantig? Ja, aber das hat nicht ausgereicht. Das war auch nicht wirklich ein guter Gedanke. Wenn ich mein Hirn zum Gedankenschrottplatz für den Teufel mache, dann hält mich das vom Besten in meinem Leben ab. Es zieht mir so viel Energie und Antrieb ab für das Gute in meinem Leben, für gute Gedanken. Es hindert mich daran, ein Leben in Fülle zu leben, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir ein Leben in Fülle zu bringen. Ich lese nicht einmal in der Bibel, dass Jesus solche Gedanken hatte. Und wenn ich zu sehr mit Schrotteinlagern beschäftigt bin, das ist nicht so klug von mir. Will ich Schrott einlagern? Nein. Ist es überhaupt möglich, das zu ändern? Ja. Ist es einfach? Nein. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen leichter, wenn jemand so eine grundpositive Persönlichkeit hat. Die habe ich gar nicht, auch wenn man es so meinen könnte. Wenn ich immer ein bisschen... Und trotzdem ist es nicht einfach. Aber es ist nicht unmöglich. Aufpassen. Und das ist jetzt super, super, super aufpassen wichtig. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, dass es vor ein paar Tagen nicht funktioniert hat. Ich habe versagt, aber ich bin kein Versager. Es hat nicht funktioniert. Gott kennt mich. Und Gott ist wichtig, wie mein Herz aussieht und ob ich Fortschritte mache. Das macht Gott Freude. Wenn ich Fortschritte mache, Gott jubelt über mich, wenn ich es zulasse, andere Gedanken zu denken, die auf seiner Weisheit und Wahrheit basieren. Das geht so, indem ich die Vergangenheit hinter mir lasse aber nicht so, ist vorbei. Ich lasse sie hinter mir, ohne Gottes Vergebungsbereitschaft für selbstverständlich zu nehmen. Ich bin dankbar, dass Gott mir vergibt und jede Minute neu mit mir anfängt, wenn ich umkehre. Und ich strecke mich aus nach der nächsten Gelegenheit, die er mir zum Üben gibt. Ich für mich habe so gedacht, ich muss ein bisschen wachsamer sein, zu sehen, hier ist wieder ein Übungsfeld und ich, weißt du, das ist jetzt schon wieder ein Scheiß, da vorne kommt der Kerle. Sondern eher, okay, mal schauen, wie weit ich bin mit meinem Training. Gucken wir mal. Tief einatmen und los geht's. Ich strecke mich nach der nächsten Gelegenheit aus, die er mir zum Üben gibt. Ich übe mich im Fortschritt machen. Ich fokussiere das Ziel. Ich werde beim nächsten Mal. Und wenn es bei der nächsten Situation nur semi-optimal läuft, dann ist Gott nicht wütend auf mich. Gott ist nicht wütend auf mich. Denn ich bin durch Jesu Blut blutsverwandt. Ich bin in Gottes Familie und Gott schmeißt keinen aus seiner Familie. Ich finde, das ist eine total gute Perspektive für solche Gedankenkriege. Das macht mir Mut und Hoffnung. Sag, ja gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber Gott, ja, beim nächsten Mal, ich trainiere. In 2. Korinther 10, Vers 4 steht, benutzt keine menschlichen Waffen. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Nicht das, was mir alles dazu einfällt. Wir bedienen uns aus Gottes Waffenarsenal. Zum Beispiel, segnet, die euch fluchen. Vergebt 7x77 mehr Mal und noch darüber hinaus. Seid geduldig, freundlich und hilfsbereit. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede, steht im 1. Petrus 2. Im 1. Petrus 1, Vers 13 steht so, bemüht euch um klares, nüchternes Denken. Im Kolosser 3, Vers 2 steht, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Ja, aber ich bin nicht geduldig, sagst du vielleicht. Im 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, dass wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, er subito, sofort in dich hineinzieht und all diese ganzen göttlichen Eigenschaften, die Jesus hat, die du in der Bibel findest, Weisheit, Geduld, Liebe, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft, lest selber nach und forscht, das alles habt ihr innen drin in euch. Innen drin, in unserem Geist, quasi wie so ein Pflanztopf, wurde der Same in uns reingelegt und Jesus ist dieser Same. Ein bisschen denken, ja, wenn das so ist, dann kann ich in Zukunft ja so denken. Ich habe Geduld. Ich bin barmherzig mit anderen und ihren Fehlern. Ich habe Disziplin und Selbstbeherrschung. Möglicherweise lebe ich noch nicht danach, aber ich habe das alles. Und die Kunst ist, den Zugriff drauf zu kriegen. Woher ich das weiß? Weil Jesus so war. Also bin ich auch so. Wir sollen so leben, nicht anhand dessen, was wir sehen können, sondern aus dem Glauben. Das ist Gottes Reihenfolge. Zuerst glauben, dann sehen. Gott erwartet von uns nicht zu vergeben, ohne uns Vergebungsbereitschaft zu geben. Er erwartet von uns nicht, dass wir uns freuen, ohne uns Freude gegeben zu haben. Gott erwartet von uns nicht zu lieben, ohne uns Liebe gegeben zu haben. Wenn wir anfangen, so zu denken, ich bin geduldig, ich trage es in mir und nicht nachlassen, das zu glauben, dann wird es bestimmt zum Vorschein kommen. Und das hat übrigens nichts mit Selbstsuggestion oder sonstigen esoterischen Motivationstechniken zu tun. Der Unterschied hierbei ist, wir sagen unserem Geist die Wahrheiten vor. Laut oder leise ist völlig egal. Wir sagen unserem Geist die Wahrheiten, die im Gottes Wort stehen, die in der Bibel stehen. Wir begießen den Samen in uns mit Gottes Wort. Unser Innerstes sehnt sich nach diesen Wahrheiten, weil es keinen Bock mehr auf die Augenwischerei hat, die die Welt uns gibt. Gott selbst sagt in Jeremia im Alten Testament, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Gedanken des Friedens, nicht des Leides. Gott denkt so über uns. Und zum Schluss, und die Band darf gerne schon kommen, entscheide dich, und stimme dem zu, dass dein Denken von innen her erneuert werden muss.
von innen raus nach außen. Richte deine Gedanken auf die Wahrheiten, die in der Bibel stehen. In Philipper 4, Vers 8 gibt uns die Bibel eine genaue Anleitung. Und diesmal habe ich meine Buchratte hier auch richtig hingelegt. Da steht, und das finde ich wirklich, ist der Oberknaller, wenn ihr sonst schon alles vergessen habt, was ich gesagt habe, aber hier im Philipper 4, Vers 8 steht: Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Klare Anweisung, klare Geschichte. Nicht einfach, aber machbar. Drittens, bete und sprich mit Jesus so oft du kannst. Oh Jesus, der begegnet mir jetzt schon wieder. Ach du liebe Güte. Okay, aber ich habe ja trainiert. Gib mir Kraft, das jetzt zu schaffen. Und nicht einfach nur, ach scheiße, da vorne kommt er ja. Sprecht mit Jesus, wann immer ihr könnt. Und viertens, erkenne deine Schwachpunkte und ergreife gedankliche Gegenmaßnahmen. Die Band spielt jetzt noch ein Lied und ihr werdet das nicht als Text auf dem Beamer finden, sondern ich wünschte, dass ihr das als Wortdusche für euch haben könnt, dass ihr das so über euch duschen lasst.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.